saying it's their house.
Yeah.
And it is. They paid for it. They're taxpayers. It is their house. They have every right to be here.
Das ist die Stimme von Stephen Randolph. Es ist der 6. Januar vor einem Jahr. Der Tag, an dem der Wahlsieg von Joe Biden im Kongress in Washington bestätigt werden soll. Randolph steht mit blutender Lippe und geschätzten 10.000 Trump-Anhängern vor dem Kapitolgebäude, in dem der Kongress gerade tagt. Sie schwingen Trump-Fahnen, man sieht Frauen mit Kinderwägen und Männer mit Megafonen. Die Stimmung ist aufgeheizt. Hinter Trump ist ein aus Holz gezimmerter Galgen zu sehen. Daran gehören ihrer Meinung die verlogenen Politiker, weil sie Trump gerade die Wahl stehlen. Zumindest glauben sie das, denn mehrere Gerichte haben das geprüft und Bidens Sieg bestätigt. Die Demonstranten glauben, erzählt mir Randolph, dass der Kongress ja eigentlich ihr Haus sei. Und damit hätten sie natürlich recht. Absolut, sagt er. Sie hätten schließlich mit ihren Steuern das Ding bezahlt. Einige hundert versuchen da gerade, durch die Absperrung zu dringen und das Gebäude zu stürmen.
An example needs to be made!
Die andere Stimme gehört mir, Kerstin Kohlenberg. In den vergangenen 7 Jahren habe ich für die Zeit aus Amerika berichtet. Und zum Abschluss meiner Zeit als Korrespondentin würde ich Ihnen gerne ein paar Menschen vorstellen, die mir geholfen haben, Amerika zu verstehen. Die mir von ihrem Stolz auf ihr Land erzählt haben, aber auch von den Kränkungen, die es ihnen zugefügt hat. Die Menschen, die mir Amerika erklärt haben, leben in völlig unterschiedlichen Welten. Und ihre Vorstellung vom guten Leben in Amerika sind nicht nur unterschiedlich, sondern sie schließen sich manchmal sogar gegenseitig aus. Und dennoch sehnen sich alle nach mehr Vertrauen und nach mehr Gemeinschaft. Denn sie alle fühlen, dass sie der Kampf gegeneinander irgendwie auslaugt und dass er sie und Amerika am Ende einfach nur schwächer macht. Aber sie schaffen die Annäherung nicht. Amerika, dieses laute, dieses verspielte Land, schweigt plötzlich. Ich hatte Stephen an jenem Tag vor dem Kapitol kennengelernt und eine Geschichte über ihn geschrieben. Darin habe ich seinen Namen genannt und wir haben auch das Bild gedruckt, das ich von ihm gemacht habe. Denn er selbst war nicht im Kongressgebäude gewesen. Er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Zumindest glaubte ich das damals. Die meisten Kapitolstürmer gaben mit ihren gefilmten Heldentaten auf den sozialen Medien an. Stephen hatte weder einen Facebook-Account noch Instagram oder Twitter. Nicht mal ein Handy. Er habe es aus Patriotismus getan. Aus Liebe zu seinem Land, erzählte er mir damals. Wie diese Liebe entstanden ist und warum er für sie das Kapitol gestürmt hat, das will ich Ihnen heute erzählen.
Die Patrioten. Geschichten aus einem zersplitterten Amerika.
Nach dem Sturm auf das Kapitol habe ich noch häufiger mit Stephen getextet und telefoniert. Warum er mir immer erst am Abend zurückgetextet hat, habe ich allerdings erst viel später verstanden. Weil er selbst kein Handy besaß, hat er mir die Nummer seiner Freundin gegeben und die kam erst abends von der Arbeit. Im April habe ich ihn dann in Kentucky aufgesucht. Ich wollte ihn fragen, wie das Leben ohne Trump ist und was er von Joe Biden hält. Und ich wollte besser verstehen, wie aus dem ehemals linken Kiffer, der in einem Trailer bei der Oma aufgewachsen war, ein rechter Trump-Fan geworden ist.
I wasn't really political. I was just kind of existing.
Mm-hmm. Did you vote?
No, I didn't vote until Trump ran.
Er sei nie wirklich politisch gewesen. Er habe eher einfach so existiert. Vor Trump habe er noch nie gewählt. Er habe eigentlich immer gedacht, dass Politik total manipuliert sei. Alles einfach Schall und Rauch. Im Gegensatz zu den meisten Politikern in Washington glaubt er nicht daran, dass Amerika stolz auf seine Kriege sein kann. Im Gegenteil, beim Versuch, die Welt zu retten, freier oder was auch immer zu machen, hat es sich selbst vergessen. Seine eigenen Leute, die Amerikaner, vor allem die Ärmeren, die auf dem Land leben, hat es vergessen. Ihre Familien lösen sich auf, sie betäuben sich mit Drogen, mit Videospielen und YouTube. Mit dem großen Patriotismus in Washington kann Steven nichts mehr anfangen. Steven glaubt, dass so ein Patriotismus Amerika zerstört, denn er lässt ganze Teile im Inneren verrotten. Und dagegen habe er am 6. Januar demonstriert. Als ich nach dem Besuch zu Hause wieder in New York ankomme, wird Steven von 8 FBI-Beamten verhaftet. Wie ich heute weiß, hat er mir über sein Leben zwar die Wahrheit gesagt, nur was genau am 6. Januar geschehen ist, darüber hat er gelogen. Als ich Steven in Harrisburg besuche, weiß ich von der Lüge noch nichts. Ich fahre über den Bluegrass Highway und höre die Musik von Sturgill Simpson, der auch aus Kentucky kommt. Und auch Steven scheint sich nicht bewusst zu sein, dass ihn seit Tagen 2 FBI-Agenten verfolgen. So ist es zumindest in den Gerichtsdokumenten nachzulesen. Und er ist auch mir gegenüber nicht besonders vorsichtig. Und ihn scheinen auch keine großen Schuldgefühle zu plagen. Er freut sich ganz offensichtlich über die Abwechslung, die mein Besuch mit sich bringt.
You still have the Christmas tree out?
I just hid it. We put it in the window.
So this is where the two of you live, in the basement?
I live in there for the
Hi. Hi, I'm Kirsten.
I'm Jean. It's nice to meet you.
Nice to meet you too.
I'm doing laundry.
Okay.
Harrisburg ist ein kleiner Ort in Kentucky. Er ist von saftigen Wiesen umgeben, denn in Kentucky gibt es viele Farmen. Es ist ein ländlicher Staat, einer der ärmsten Staaten Amerikas. Ich treffe Steven im Haus der Großmutter seiner Freundin. Hier im Souterrain wohnt er seit 5 Jahren zwischen Plastikblumen, Stapeln alter Southern Living Magazine, Geschirr, Kleidern und einem gigantischen Fernseher. Die Großmutter ist 102 Jahre alt. Die letzten 5 Jahre hat Steven ihr beim Waschen und Aufstehen geholfen.
There's like a full kitchen in there too.
Oh, so you're downstairs and your grandmother was upstairs?
Yeah.
Ah, okay.
Steven ist ein eher ruhiger Mensch. Vielleicht hatte ich ihn genau deshalb am 6. Januar vor dem Kapitol in Washington angesprochen. Trump-Fans hatten gerade die Absperrung durchbrochen und das Kapitol gestürmt. Steven schaute mit etwas Abstand und blutiger Lippe zu. Er trug keine Trump-Fahnen, keine MAGA-Kappe, nicht einmal einen Anstecker. Er war unter den Trump-Fans eine eher ungewöhnliche Erscheinung. Deshalb ist er mir wahrscheinlich auch aufgefallen. Sein Kopf steckte in einer grauen Strickmütze. Für das FBI wird sie später noch eine besondere Rolle spielen. In mein Aufnahmegerät erzählte mir damals in Washington Folgendes.
Yeah, so you walked up there and it was pretty,
Yeah, at the beginning they had it blocked off at the road before you even get to the grass at the Senate with these little barrier fences like behind you here.
The metal fences.
Yeah, with the rails. And the cops tried to put their arms in the rails to hold the fence up and there was only like 30 cops.
Es seien nur etwa 30 Cops da gewesen, um die Absperrung gegen die Demonstranten zu beschützen, sagt er. Aber sie hätten die Absperrung dennoch gestürmt. Und dabei sei dann ein Lady-Cop zu Boden gegangen. Sie habe ihren Kopf angeschlagen, als er, Steven, versucht habe, sie aufzuheben, sei jedoch 2 andere Polizisten dazwischen gegangen und hätten begonnen, ihn ins Gesicht zu schlagen. Da hätten ihm dann Trump-Supporter geholfen und ihn zurück über die Absperrung gezogen.
Once they started pepper spraying people, I got out of there because I was like, I'm not getting maced, you know. But that's all I really know. They've been still up there, up against the building, you know, trying to get in, I guess.
Und genau so hat er es in Kentucky noch einmal erzählt. Mittlerweile weiß ich allerdings, dass Steven es war, der die Polizistin umgestoßen hat. Dem FBI war sein Gesicht zum ersten Mal auf einem Video aufgefallen, das ein YouTuber von der Kapitolstürmung gemacht hatte und auf seinem YouTube-Kanal Benjamin Report hochgeladen hatte. Darauf ist genau zu erkennen, wie Steven mit aller Gewalt an einer der Metallabsperrungen rüttelt und wie eine weibliche Polizistin sie von der anderen Seite zu halten versucht. Steven drückt sie schließlich nieder, die Polizistin fällt mit dem Kopf gegen ein Geländer, aber statt ihr zu helfen, so wie er es mir erzählt hat, greift Steven gleich den nächsten Polizisten an. Am Ende wird er von Trump-Fans zurückgezogen, während der Mob beginnt, das Kapitol zu stürmen. Gefunden hat das FBI Steven mit einer Gesichtserkennungssoftware auf dem Instagram-Account seiner Freundin. Auf vielen Bildern trug er sogar dieselbe graue Mütze wie am 6. Januar. Auf ihrem verlinkten Facebook-Account fand das FBI dann schnell seinen Namen. Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft umfasste zuerst drei Punkte: Gewalt gegen die Polizei mit einer gefährlichen Waffe, was sich auf das Absperrgitter bezieht, das Steven auf die stürzende Polizistin gedrückt hatte. Darauf stehen bis zu 20 Jahre. Zweitens, der Versuch, die Polizei am Schutz eines offiziellen Aktes zu hindern. Damit ist die Sitzung des Kongresses gemeint. Darauf stehen bis zu 5 Jahre. Und zuletzt der Versuch, einen offiziellen Akt zu stören, wofür noch einmal bis zu 20 Jahre Gefängnis drohen. Steven hatte mich angelogen. Die Frage, die ich mir natürlich sofort stellte, war, was ich ihm überhaupt noch glauben konnte. Was er mir bei meinem Besuch erzählt hatte, stimmte da irgendwas von? Wie geht man mit solchen Quellen um? Wie geht man mit dem um, was er mir erzählt hat? In meiner ersten Geschichte über ihn ging es vor allem darum, wie YouTube ihn politisch radikalisiert hatte, wie es ihn dazu gebracht hatte, dass er an Lügen und Verschwörungstheorien zu glauben begann. Das ließ sich alles nachprüfen. Die Kanäle sind alle noch online. Jetzt ging es um seine Biografie. Vieles von dem, was er mir erzählt hat, hatten seine Freundin und Bekannte bestätigt, die ich getroffen hatte, als ich in Kentucky war. Aber Steven war ein charismatischer Mensch. Ein Typ, der andere Menschen leicht für sich einnehmen konnte. Hatte er uns vielleicht alle um den Finger gewickelt? Außerdem kannte er seine Familiengeschichte überraschend detailliert. Das ist eigentlich ein riesen Reporterglück, aber jetzt machte ich es mich stutzig. Hinzu kommt, dass er echt krasse Sachen erzählt hat.
Yeah, my grandmother was a partier for fucking ever. Like as far back as I've heard her tell, she was a partier, you know, from 18 on, the time she moved out. Like she got married so she could move out.
Mm-hmm. Steven erzählt, dass seine Großmutter ihr ganzes Leben Party gemacht habe. Sie hätte schon nur geheiratet, um von zu Hause wegzukommen und feiern zu können. Sein Großvater habe er nie kennengelernt. Der habe außerdem versucht, seine Großmutter zu erschießen mit 7 Schüssen, weil sie wiederum versucht hatte, ihn zu verlassen. Er habe sie halb tot in der Böschung gelassen. Ein Nachbar habe sie dann dort gefunden. Der Großvater selbst sei dann auch ermordet worden. Aber die Polizei, sagt Steven, habe nie etwas dagegen getan oder versucht, den Mörder zu finden. Und er glaubt irgendwie, dass die Polizei im Tod seines Großvaters auch eine Rolle gespielt hat.
Because she tried to leave him. He left her for dead in a ditch and one of her neighbors saw her and saved her life.
Ich konnte das und vieles mehr letztendlich im Archiv der Lokalzeitung bestätigen. Dort konnte man den Mordversuch des Großvaters, einem Cherokee-Indianer mit dem Namen Cactus, an der Oma nachlesen. Und auch die vielen Verhaftungen seiner Mutter und seiner Oma. Dort kann man auch nachlesen, dass die Oma wegen Mordes angeklagt war. Sie hatte nach einer Sauftour im Vollrausch einen Nachbarn erschossen. Und Steven war als 2-Jähriger sogar dabei. Weil die Jury sich damals jedoch nicht einig war, ob es Absicht oder ein Unfall war, bekam die Oma nur 5 Jahre Haft. Auch der Tod der Mutter mit 29 in einem Wohnungsfeuer ist im Archiv nachzulesen. Genauso wie der Tod der meth-abhängigen Oma im letzten Dezember. Das war eine Woche vor seinem Geburtstag und 2 Wochen vor seiner Fahrt nach Washington. Ich beschloss also, ihm, zumindest was sein Leben anging, zu glauben.
I grew up very, very poor.
Er sei sehr arm aufgewachsen, sagt Steven. Seine Mutter war crack-abhängig und sein Vater war ein Dealer.
I can also remember a black man my mother dated for a while. And that was the first time I saw cocaine. Mm-hmm. And I was probably 2. I can remember that. I remember the plate sitting on the table with the cut-up straws and the white powder on it.
Er sagt, er kann sich an einen schwarzen Mann erinnern, der eine Weile lang mit seiner Mutter gelebt habe. Damals, da war er vielleicht 2, erzählt Steven, habe er zum ersten Mal Kokain gesehen. Er erinnere sich an einen Teller auf dem Tisch mit diesem weißen Pulver und einem Strohhalm. Seine Mutter habe ihn dann bei diesem Mann zurückgelassen, erzählt er. Und er hat ihn dann vor die Tür gesetzt, im Winter. Der habe halt nur seine Mutter vögeln wollen, sagt er. Aber nicht auf ein Kind aufpassen. Er war halt ein Crackhead, sagt Steven. Und ich war nicht sein beschissenes Problem.
Saw me walking down the street. It was a trailer park. I can remember. She saw me walking down the street and she took me into her house.
Die Nachbarn hätten dann gesehen, wie er im Trailerpark die Straße entlang lief und ihn zu sich genommen. Und dann wurde er den Jugendschutzbehörden übergeben.
And that's when social services got involved.
Steven lebt bei verschiedenen Familienmitgliedern, bis er mit knapp 10 Jahren zu seiner Oma zieht. Ich habe mir von ihm den Trailer zeigen lassen, in dem sie gelebt haben. Er steht an der kleinen Landstraße nach Liberty, mitten auf einer grünen Wiese, umgeben von weißen Pusteblumen. Mittlerweile hat jemand einen neuen Trailer draufgestellt. An der Tankstelle trifft Steven eine alte Nachbarin. Ansonsten wirkt Liberty wie ausgestorben. Einwohner. 37% der Kinder leben unter der Armutsgrenze, 14,8% Alkoholiker, 97% weiß, 85% haben Trump gewählt. Als wir im Auto durch Kentucky fahren, erzählt mir Steven viel über seine Familie. Ich habe ja schon gesagt, dass ich erstaunt war, wie viel Konkretes er selbst über seine Urgroßmutter weiß. Sie hatte als Gefängnisaufseherin hier in Casey County gearbeitet. Ich konnte das später in offiziellen Dokumenten bestätigt finden. Als wir dann aber die Mutter seiner Ex-Freundin treffen, fällt mir auf, dass er diese Geschichten auch deshalb so gut kennt, weil sie jeder kennt. Denn es zieht nie einer weg. Jeder kennt die Geschichten und erzählt sie immer und immer wieder. Die Geschichten definieren Familien über Generationen. Sie geben Nachnamen einen guten oder einen schlechten Klang.
I'm better off without friends than I am with them, because I choose crappy friends, because that's just how I was brought up, you know. I was brought up around poor people that are on drugs, and I associate with them better than I do a healthy person.
Es ging ihm besser ohne Freunde, sagt Steven, denn er sucht sich in der Regel beschissene Freunde. So sei er eben aufgewachsen zwischen armen Leuten, die Drogen nehmen. Mit denen kommen wir einfach besser aus. Leute, denen es gut geht, die seien ihm fremd.
You don't know what it's like, you don't know how hard life could be. Like you've never been there and I don't know that about them.
Er gucke jetzt nicht auf jeden Reichen herab, sagt Steven, aber er denke schon, du weißt doch gar nicht, wie hart das Leben sein kann. Er kenne natürlich deren Lebensgeschichten nicht, aber wenn er einen jungen Typen sehe in einem fetten Auto, dann gucke er darauf herab, denn der habe sich das Auto sicherlich nicht selbst verdient. Aus Musik hat Steven sich nie viel gemacht. Auch auf der 8-stündigen Fahrt nach Washington hat er keine Musik gehört. Als ich ihn daher frage, wie sein Amerika klingt, welches Musikstück für ihn am ehesten nach seinem Amerika klingt, nennt er mir einen Film.
I don't think it would be a song. It'd be a movie, because like I told you earlier, I'm more of a movie buff, and it would be The Outsiders, Socs versus Greasers, because that's what it feels like.
The Outsiders.
In Outsiders geht es um eine Jugendgang, die Greasers, die aus einem Milieu kommen wie Steven. Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, Alkoholiker, arm, Kinder, die sich selbst großziehen. Mit der Gang aus dem wohlhabenden Viertel der Stadt, den Socs, liefern sie sich ständig Kämpfe. Sie hassen ihr Leben und sie sind doch irgendwie stolz darauf. Denn das Outsidertum ist ihre einzige Identität.
It's old. It's really old. I watched it in middle school.
Okay.
But it's pretty much like the upper class of society fighting the lower class.
Er habe den Film in der 8. Klasse gesehen. Kinder aus der oberen Schicht kämpfen dort gegen Kinder aus der unteren Schicht. Die Reichen treffen sich nicht mit den Armen, so wie im echten Leben. Ein Profiathlet schaffe vielleicht manchmal den Sprung, aber das sei rar. Und das seien außerdem auch eher Schwarze.
That's more commonly black people in America.
Im Film gibt es kurze Momente der Annäherung, aber letztendlich kann keiner seiner Gruppe, in die er hineingeboren wurde, entkommen. Am Ende sterben zwei Menschen.
You know, that friend of yours, the one that got burned, he might die.
Yeah.
And tonight, you know, people get hurt in rooms, maybe even killed, right? You can't win. You know that, don't you? It doesn't matter if you whip us, you'll still be where you were before, at the bottom. And we'll still be the lucky ones at the top with all the breaks. It doesn't matter. Greasers will still be greasers and socias will still be socias. It doesn't matter.
No, it feels like two parties ready to kill each other.
Amerika fühle sich gerade so an, als würden sich zwei Parteien bekriegen, wie die beiden Gangs in dem Film Outsiders.
That's what it feels like.
Stephen Randolph ist in einem Amerika aufgewachsen, in dem gesellschaftliche Strukturen kaum noch auszumachen sind. Familien haben sich aufgelöst und damit gehen auch wichtige soziale Fähigkeiten verloren, die man für ein Arbeitsleben braucht. Um Harrodsburg herum gibt es zahlreiche Fabriken, Toyota, Hitachi, Honeywell, eine Papierfabrik. An den Zäunen der Weiden hängen Plakate, mit denen die Firmen nach Arbeitern suchen. Aber viele Menschen in diesem Amerika haben es verlernt, einen geregelten Job nachzugehen. Stevens Mutter, seine Oma und die meisten seiner weit verstreuten Familienmitglieder hatten nie einen geregelten Job. Die einzige Konstante in Stevens Leben sind die Drogen. Die Mutter war abhängig, die Oma, die Tante, die Schwestern, die Freunde. Mit 15 wird er selbst mit Drogen erwischt und kommt ins Gefängnis. Unter diesen Umständen muss man Stevens Biografie nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis regelrecht als Erfolg sehen. Er raucht nur Marihuana, aber er wird nicht abhängig von harten Drogen. Er schafft den Highschool-Abschluss, obwohl seine Oma ihm immer wieder sagt, dass er dort seine Zeit vergeudet und doch lieber Geld verdienen soll. Er hat eine Freundin und zieht bei deren Eltern mit ein. Politisch ist er damals eher links.
I was a very big Democrat starting out. Like, my political views were marijuana should be legal, all drugs should be legal. Like, why are the police harassing the poor people? You know, I was very much in the mindset of like BLM or.
Er sei eigentlich ein Demokrat. Seine Interessen galten der Legalisierung von Marihuana, eigentlich der Legalisierung aller Drogen. Auch, dass die Polizei vor allem die armen Leute einsperrt, habe ihn genervt. Er sei ziemlich nah an dem gewesen, was Black Lives Matter heute so denkt. Und er wollte die Regierung abschaffen. Aber eigentlich habe er ziemlich wenig über die Welt gewusst oder darüber, wie Politik so funktioniert.
Made the world go round, so to say. I still don't really know, but.
Stephen wird am Community College in Somerset angenommen und bekommt einen Studentenkredit. Er will Physiotherapeut werden, am allerliebsten für ein Footballteam. Aber ihm fehlt die Motivation und die nötige Disziplin zum Studieren. Als dann auch noch sein Auto kaputt geht, mit dem er die einstündige Fahrt jeden Tag macht, bricht er das College ab. Aber mit der Hilfe der Mutter seiner Freundin kriegt er auch da wieder die Kurve. Sie findet eine Altenpflegerschulung für ihn, fährt ihn zu den Kursen und er arbeitet darauf 2 Jahre in einem Seniorenheim. Aber dann macht seine Freundin mit dem Schluss. Stephen schmeißt alles hin. Er fährt nach Colorado, jobbt, kommt zurück, ist obdachlos, dealt mit Marihuana.
That just threw a wrench in my whole life, you know. Like, that really fucked up my life.
Das habe sein Leben völlig aus den Fugen gehoben. Er hätte bis dahin gedacht, alles liefe prima. Er hatte einen Job und er dachte, seine Freundin sei glücklich. Aber das sei wohl offenbar nicht der Fall gewesen. Also musste er da ausziehen. Er liebe ihre Eltern immer noch. Sie seien halt sowas wie die ersten Eltern gewesen, die er überhaupt hatte. Jetzt redet er nicht mehr so oft mit ihnen, aber den Kontakt hat er gehalten, obwohl seine Ex-Freundin das nicht so gerne hat.
Aber I've always stayed in contact with them. I don't think she likes that too much, and it's not really fair to her either. And I feel bad about that, I do, but I can't help who you have in your life, you know.
Stephen Randolph hat in seinem Leben viel verloren Doch sein Patriotismus schmälert das nicht. Er glaubt weiterhin an die Idee, dass es jeder in Amerika schaffen kann.
Yeah, I love America. I'm very happy to be born here and privileged to be part of this great nation. You know, like there's no country that can rival us right now.
Er liebe Amerika. Er sei glücklich, in Amerika geboren zu sein. Kein anderes Land komme mit Amerika mit. Hier habe man die Freiheit, alles zu tun, was man wolle. In den meisten anderen Ländern ginge das nicht, dort sei das Schicksal schon sehr früh vorbestimmt. Aber in Amerika wissen die Kinder vor lauter Möglichkeiten nicht mehr, was sie machen wollen. Amerika, sagt Steven, sei fast zu privilegiert geworden, wie in Rom vor dem Fall. Sie hätten einfach alles den Bach runtergehen lassen. Und das täte Amerika auch gerade. Es ginge ihnen so gut, dass sie Probleme lösen wollen, die sie überhaupt nichts angehen. Probleme außerhalb Amerikas.
That's what we're doing now. We've gotten so free and so much time on our hands that we're trying to solve problems that don't even affect us.
Für Steven sind diese ganzen Kriege, die Amerika führt, völlig überflüssig. Warum soll Amerika Probleme anderer Länder lösen, fragt er sich. Erst einmal soll es doch seine eigenen Probleme lösen und vor allem weniger Einwanderung zulassen. Diese nationalistische Sicht auf Amerika hatte sich Steven in den letzten 5 Jahren angeeignet. Unten, im Souterrain der Oma seiner Freundin. Seine Freundin hatte er in der Bücherei kennengelernt, wo Steven die Computer benutzte, um nach Jobs zu suchen. Und während seine Freundin aufs College ging, begann für Steven im Souterrain das, was er seine politische Bildung nennt.
I wasn't really political. I was just kind of existing.
Mm-hmm. Did you vote?
No, I didn't vote until Trump ran.
Oh.
That was the first time I ever voted. I wasn't political at all. I thought it was rigged forever.
Steven sagt, dass er nie wirklich politisch gewesen sei, dass er eher einfach so vor sich hin existiert habe. Vor Trump habe er noch nie gewählt. Er dachte eigentlich immer, dass Politik total manipuliert sei. Alles Schall und Rauch eben. Und er habe da ja auch nicht so ganz Unrecht, sagt er.
And you feel sort of the state and politics never basically reached your life before. I mean, you were in like crazy families who mistreated you and nobody did anything.
Yeah, no politics ever really affected my life, mm-hmm. You know, in my opinion. There's nothing that pushed me to get involved with politics. I've been, like, being here with all that free time is what got me into politics.
Mm-hmm. Erst die ganze freie Zeit im Souterrain der Oma seiner Freundin habe ihn auf Politik aufmerksam werden lassen. Denn er habe hier an diesem Tisch, an dem wir gerade sitzen, nahezu 12 Stunden YouTube am Tag geguckt. Er habe einfach so viel freie Zeit jeden Tag gehabt. Aber er musste eben hier sein, falls die alte Dame etwas braucht. Er habe allen möglichen Kram geguckt, über Holzarbeiten, darüber, wie man etwas repariert. Er sei voller sinnloser Informationen, sagt Steven. Und dann hätten politische Themen seine Aufmerksamkeit auf YouTube aufgesaugt.
You know, politics kind of grabbed me. You know, like seeing what was going on in society and the outrage that people were having and
zuerst sind es eher liberale, eher unpolitische Comedy-Kanäle. Dann rückt er immer weiter nach rechts. Wie genau das geschehen ist, weiß er nicht. In der Regel, sagt er, hat er einfach auf die Vorschläge geklickt, die ihm YouTube machte. Und jeder neue Vorschlag, den ihm der Algorithmus präsentiert, ist ein wenig provokanter.
I am Doug Tenapel and I just want free speech. I just want to be able to talk to you guys plainly.
I'm going to talk about libertarian socialism with George because I think, look, I want to hear. The last time I really went through this was college and then about a year ago.
Really? Okay. Hello, my people in exile.
You create a racism of soft expectations, and there is no way, first off, this questionnaire could possibly create any consistency. It is guaranteed to create more racism.
Durch die immer extremeren Inhalte hält YouTube die Aufmerksamkeit seiner Zuschauer aufrecht. Das Unternehmen verdient nämlich sein Geld mit der Werbung in den Videos. Und so kommt es, dass jemand wie Steven 12 Stunden vor der Kiste sitzt. In diesen 5 Jahren im Souterrain ist aus dem unpolitischen Demokraten ein hyperpolitischer Republikaner geworden. Früher hatte Stephen lediglich ein generelles Misstrauen gegen den Staat. Ein Staat, der mit seiner Sozialhilfe das Überleben ermöglichte, aber sonst recht hilflos in Anbetracht von Armut, Drogen und Familienzerfall war. Auf YouTube liefern ihm die Konservativen zum ersten Mal einen Grund, warum Arme wie er es nicht nach oben schaffen. Es ist der Sozialstaat, sagen sie. Er macht euch abhängig und schwach. Das macht Eindruck auf Stephen, der damals kaum das Haus verließ. Die Notfallhelferausbildung, die ihm der Vater seiner Freundin bezahlt hatte, hat er abgebrochen und er konnte sich auch nicht aufraffen, einen Rasenmäher-Service mit dessen Maschinen aufzuziehen. Sein Favorit der Präsidentschaftskandidaten ist 2016 zuerst gar nicht Donald Trump, sondern der schwarze Ben Carson.
At that time I was a big Ben Carson supporter. I think that's who I wanted to see become president, was Ben Carson. You know, I looked at him as he's a brain surgeon. He's very intelligent.
Zuerst habe er Ben Carson als Präsidentschaftskandidaten unterstützt. Der sei ein intelligenter Mann, ein Gehirnchirurg. Und als Schwarzer habe er zudem bewiesen, dass die Vorurteile, dass Schwarze es nicht schaffen können, nicht stimmen.
Ben Carson was my guy at the time. Like he was the man.
In seinem Heimatort Liberty gab es nicht viele Schwarze. Der Ku Klux Klan war hier aktiv. Mindestens 140 Schwarze starben allein Ende des 19. Jahrhunderts durch Lynchings. Das sei die Vergangenheit, hat Stephen gesagt. Dass die Gegenwart besser ist, dafür stünden Menschen wie Barack Obama oder eben Ben Carson. Aber wenn ein Mensch das N-Wort benutzen will, dann soll er das seiner Meinung nach auch tun dürfen.
That's something that kind of pushed me towards Republican too, is people telling you what you can say and what you can't. Like, I'm not for it. This is a free country. If you want to call somebody the N-word, call them the N-word. You know, that's your prerogative. You want to label yourself a racist, label yourself a racist. You know, more power to you.
Das habe die Republikaner für ihn interessant gemacht. Wenn man sich als Rassisten darstellen und das N-Wort benutzen wolle, dann müsse das auch erlaubt sein. Wer ihm sagt, was er tun darf und was nicht, der verliert ihn, sagt Stephen. Er ließe sich nicht gerne etwas sagen. So sei er eben aufgewachsen. Er versteht sich also als eine Art Rebell. Aber da ist noch etwas, was ihm an den Demokraten nicht gefällt.
And me as a poor person being a Republican is crazy. It makes no sense. It really doesn't. But the reason I'm Republican is because I know the things that they push for would actually make society better for everybody.
Dass er als armer Republikaner wählt, das sei natürlich völlig irrsinnig. Aber die Demokraten kümmerten sich eben nicht um Minderheiten, sagt er. Weiße Außenseiter wie er, die hätten keinen Platz in der Partei, denn sie seien eben weiß.
Like if I have some opinion, it doesn't matter, because I'm white. I don't know what it's like to struggle in this country, when actually I've struggled more than most in this country.
Die Demokraten können Armut nicht losgelöst von Hautfarbe betrachten. Sie sehen die Armut der Weißen natürlich auch, aber sie sehen auch, dass ihre Ursachen andere sind. Weiße und schwarze Armut gleichzusetzen, denkt die historische Schuld der Sklaverei für die Demokraten nicht ausreichend mit. Stephen findet das unfair. Er glaubt, dass das liberale Amerika ihn vergessen hat und ihm jetzt auch noch die Wahl gestohlen hat. Mittlerweile lehnt er nicht nur die Demokraten, sondern er lehnt die Demokratie ab.
But democracies are more mob mentality. Like the mob's going to rule in a democracy. And in a republic, we stand against that. You know, we stand for the little person that can't do for themselves.
Demokratien würden vom Mob regiert, sagt Stephen. Es gehe zwar eigentlich um das Beste für alle, aber der kleine Mann gehe da oft unter. In einer Republik sei das anders. Da kümmere man sich um den kleinen Mann.
But what is sort of the structure that they are looked out for with? Who is taking care of them?
That's what our constitution is for.
Yeah, but who enacts that? I mean, you have to have a system.
The powers that be, and it's failing us greatly because of democracy. The mob mentality has taken over.
So what does democracy, is a bad word for you?
In today's society, it's a horrible thing for me, in my opinion. I think democracy is horrible.
Eine Demokratie, sagt Stephen, sei furchtbar. Nicht einmal Gesetze helfen dem Außenseiter. Denn wenn sich die Außenseiter um ihr Recht bemühen, dann verändert die Mehrheit einfach die Regeln und die Gesetze. Und der Außenseiter guckt in die Röhre.
But the little guy is usually, you know, the minority person in a democracy. The idea, as far as I understand it, you have certain laws and certain rules in place that protect the minority from the majority. Like you can sue in law, you know, in court. Yeah,
but whenever you have a democracy that overruns a republic, they start changing those laws so they can get around those laws. Because they can do that when they pack the Supreme Court like they're trying to do now. Oh my God. Mm-hmm. Look out. If they get the Supreme Court packed, mm-hmm. the amount of laws they'll change. Mm-hmm. Can you imagine? Right. It'll be open season for the Constitution.
Und um das zu verhindern, leiht er sich das Auto seiner Freundin und $400 für Benzin und fährt in der Nacht zum 6. Januar 8 Stunden durch die Nacht. Er ist vorher noch nie in Washington gewesen. Er will einmal selbst erleben, wie es ist, auf einer Rallye von Donald Trump zu sein. Und er will endlich einmal etwas für sein Land tun. Er will, dass die Wahl, die er für gestohlen hält, im Kongress nicht ratifiziert wird. Und dafür will er demonstrieren.
Like, I got a long drive home.
Yeah.
You know, and that was, the drive home was terrible. That was awful. Like, I felt defeated on the way home. I felt like we made a mistake. Mm-hmm. You know, I knew that was wrong. Mm-hmm. Knew what had happened was wrong. Mm-hmm. And I knew how the media would portray it. Mm-hmm. Like, they're monsters attacking the Capitol. Mm-hmm. Like, and that's not really how it was.
Als er nach Hause fuhr, habe er sich furchtbar gefühlt. Er habe gewusst, dass was da passiert ist, falsch gewesen sei. Aber er wusste auch, wie die Medien sie porträtieren würden, die Monster, die das Kapitol stürmten. Und so sei es ja auch wiederum nicht gewesen. Es sei wie bei den Black Lives Matter Sachen gewesen. Es sind immer halt nur ein paar, die alle anderen anheizen. Und sobald die Mob-Mentalität einsetzt, ist sie schwer zu stoppen. Mittlerweile ist Stephen von Kentucky nach Washington D.C. überführt worden. Angeklagt ist er nun nicht mehr alleine, sondern gemeinsam mit einem anderen Kapitolstürmer aus Virginia. Der hatte sich später auf den sozialen Medien damit gebrüstet, dass er einen Polizisten umgehauen hatte. Als ich die neue Anklageschrift lese und mir auch die Videos von diesem anderen Angeklagten ansehe, wird mir klar, Stephen hatte mir von ihm erzählt. Das Megafon und die schwarzen Klamotten, all das stimmt. Nur lange Haare hat er nicht.
And there's one guy in particular on that day that I really blame him for a lot of it.
Da sei vor allem ein Typ gewesen, sagt Stephen, den er für viel Gewalt verantwortlich mache. Ein Typ mit langen Haaren. Er habe ausgesehen wie einer von der Antifa. Dünne, lange Haare und als ob ihn ein Wind umhauen könnte.
Looks like a good breeze could blow him over. But he had a megaphone and he was antagonizing people to push through the barrier and go up.
But that's sort of your reasoning. You think he was Antifa. You have no proof that he actually was.
I would bet a lot of money on it that he was. And I'm a poor man, so.
Beweise hatte er dafür nicht, aber er habe ein Megafon gehabt und er habe die Leute aufgebracht, die Absperrung zu durchbrechen, sagt Stephen.
They were the ones that he kind of amped up to push through the barrier. Because I, me and another guy arrived, we were one of the first two people there.
Ende Juni hat seine Pflichtverteidigerin erreicht, dass Stephen mit einer elektronischen Fußfessel aus der Untersuchungshaft entlassen wird und in Kentucky auf seine Verhandlung warten darf. Welchen Einfluss hatte diese ganze Erfahrung bislang auf ihn? Sieht er sich zu Unrecht verfolgt und verkriecht sich daher noch weiter in seinen nationalen Patriotismus? Oder sieht er einen Staat und eine Pflichtverteidigerin, die ihn fair behandeln? Was Stephen mittlerweile über den 6. Januar denkt, ob sich sein Bild von Amerika verändert hat, das weiß ich alles nicht. Mit potenziellen Zeugen und Journalisten darf er keinen Kontakt haben. Hier ist, was er mir vor seiner Verhaftung erzählt hat.
See, recently, I haven't signed back into YouTube, so all my channels I haven't been watching recently, because I've just kind of fell out of it since they didn't do anything about.
Oh, that's when you stopped watching?
Yeah. Whenever they said Biden's the new president, I was like, well, our country's fucked, you know?
Er habe schon länger nicht mehr YouTube geschaut, sagt Stephen. Seitdem sie Biden zum Präsidenten ausgerufen haben, glaube er nichts mehr. Das Land sei im Arsch. Und keiner mache etwas dagegen. Warum soll er sich also kümmern? Er könne jetzt eine Miliz zusammenstellen, sagt er. So wie dieser Hawk Newsom, von dem ich ihm erzählt habe. Aber das sei nicht er. Er habe versucht zu stoppen. Er habe gewählt, aber seine Stimme sei im Papierkorb gelandet. Jetzt gucke er nur noch von der Seite zu, wie Amerika abbrennt.
You know, like, if you want to ruin society, go ahead. But I'm just going to sit back and watch, because I tried to stop it. You know, I voted, and you threw my vote in the trash. So, good for you, you know?
Als ich schon in Deutschland bin und wir mit der Produktion des Podcasts beginnen, wird Steven am 27. Juli 2021 in die Obhut der Eltern seiner Freundin entlassen. Dort darf er nun bis zum Verhandlungstermin bleiben. Er muss sich einen Job suchen und an einem Entzugsprogramm teilnehmen. Ob dazu auch YouTube gehört, das ist den Gerichtsunterlagen nicht zu entnehmen. Was habe ich jetzt durch Steven über Amerika eigentlich verstanden? Ich glaube, dass Armut und soziale Vernachlässigung einen Menschen manchmal stärker prägen als die sogenannten Privilegien. Männlich, weiß, Amerikaner. Und dass ein System, das das nicht erkennt oder erspürt, enorme Wut auf sich zieht. Das war der Podcast Die Patrioten. Mein Name ist Kerstin Kohlenberg. Die nächste Folge wird Sie in die Bronx nach New York führen. Dort treffen wir Hawk Newsom, den Präsidenten von Black Lives Matter Greater New York. Ein Mann, der politisch eigentlich nicht weiter von Steven entfernt sein könnte. Der aber dennoch überraschende Gemeinsamkeiten mit ihm hat. Allerdings hat auch er gelernt, dass man sich in Amerika mittlerweile besser über ethnische Unterschiede definiert als über ökonomische Gemeinsamkeiten.
Die Patrioten ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.